Okay, auf geht's.
Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe Let's Talk About Horror Last Scene. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und für alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Mein Name ist Niklas und heute soll es wie in diesem Format üblich um 6 Filme gehen, die ich kürzlich gesehen habe. 3 davon möchte ich euch wärmstens ans Herz legen und um 3 davon könnt ihr getrost einen ganz weiten Bogen machen. Legen wir los. Zurzeit läuft der bereits 6. Teil einer Reihe in den Kinos, der den Beinamen Bloodlines trägt. Die Rede ist natürlich vom kultigen Final Destination Franchise. Um mich auf diesen 6. Teil vorzubereiten, den ich dieser Tage im Kino schauen möchte, habe ich mir zur Auffrischung meines Gedächtnisses nochmal ein paar Teile der Reihe angeschaut. Das ist jetzt ein kleiner Cheat, weil ich die ersten 3 Teile einfach mal als einen Tipp rausgebe, aber so weit hergeholt ist das dann auch nicht, schließlich sind die ersten 3 Teile im Grunde 3-mal der gleiche Film. Es geht nämlich stets um das absolut Gleiche. Zu Anfang eines jeden Filmes bekommen wir ein Schreckensszenario präsentiert. Ein Flugzeugabsturz, eine Massenkarambolage verursacht durch einen mit Baumstämmen beladenen Truck, ein Unfall in einer Achterbahn, bei dem immer viele Menschen sterben. Nach den Unfällen folgt dann stets die Auflösung, dass alles nur die Zukunftsvision der Hauptfigur im jeweiligen Film war, die Unfälle also noch gar nicht passiert sind. Die Hauptfigur und ihre Freunde befinden sich dann aber schon immer im Flugzeug oder auf dem Highway hinter dem Baumstammtruck oder in der Achterbahn. Durch Panikattacken und Flehen und Betteln schafft es die Hauptfigur, meist zusammen mit etwa 5 anderen Personen, der Katastrophe in allerletzter Sekunde zu entrinnen, bevor dann tatsächlich das Flugzeug abstürzt, der Truck seine Baumstammladung verliert, die Achterbahn verunglückt. Zunächst wägen sich dann alle in Sicherheit und sind erleichtert, aber auch traumatisiert von dem, was sie da erlebt und gesehen haben. Kurz darauf geschieht es dann aber immer, dass die Überlebenden eine nach dem anderen auf mysteriöse Art und Weise ums Leben kommen, denn der Tod lässt sich einfach nicht gern die Butter vom Brot nehmen und trachtet nun nach den Überlebenden. Nachdem diese das kapiert haben, versuchen sie immer herauszufinden, wie sie den Tod aufhalten oder austricksen können, um doch am Leben zu bleiben. Viel muss ich zu Final Destination nicht sagen, die Filme sind inzwischen Kult und haben eine ganze Generation geprägt. Ich zum Beispiel kenne niemanden, der sich noch wohl dabei fühlt, hinter einem Truck mit Baumstämmen herzufahren. Wir verzeihen den Filmen auch, dass sie uns immer das absolut Gleiche präsentieren und dass uns ihre Figuren total am Arsch vorbeigehen und dass die Figuren und Dialoge mittelmäßig bis cringe geschrieben sind. Hier geht's einfach nur um die Todesfälle der Todgeweihten. Und selbst wenn diese gefühlt von Teil zu Teil ausgefeilter und damit aber auch hanebüchener werden, lohnt sich ein Einschalten doch und ich freue mich schon total auf Teil 6 der Reihe. 1981 war ein äußerst geschäftiges Jahr für Steven Spielberg, denn in dem Jahr war er nicht nur mit der Vorproduktion und den Dreharbeiten von E.T. beschäftigt, sondern er wollte eigentlich auch ein anderes Drehbuch verfilmen, das er selbst verfasst hatte, nämlich Poltergeist. Doch er war so sehr mit E.T. beschäftigt und auch vertraglich an den Film gebunden, dass er sich nach einem anderen Regisseur für Poltergeist umschauen musste, zumindest offiziell. Schlussendlich hat er dann Toby Hooper, den Regisseur von Blutgericht in Texas, für den Job gewinnen können und der ist auch offiziell als Regisseur des Films gelistet, aber bis heute wird hitzig darüber diskutiert und spekuliert, wer denn da jetzt wirklich auf dem Regiestuhl gesessen hat. Denn erstens soll Spielberg so gut wie jeden Tag am Set gewesen sein, zweitens trägt der Film eindeutig die Handschrift Steven Spielbergs und drittens ist offiziell bekannt, dass Toby Hooper von der Postproduktion, also dem Schnitt und der Gestaltung der visuellen Effekte, komplett ausgeschlossen war. Wenn man so will, hat man mit Poltergeist also einen inoffiziellen Horrorfilm aus dem Gewerk des sonst eher braven Steven Spielberg. In dem Film geht es um eine Familie, die in Kalifornien wohnt und deren jüngste Tochter gerne mit dem nach Sendeschluss rauschenden Fernsehbild spielt und spricht. Die Eltern denken sich zunächst nicht viel dabei, doch bald verschafft sich ein Poltergeist durch den Fernsehbildschirm Zutritt zum Haus der Familie und stellt dort alles auf den Kopf. Hier verbiegt sich nun Essbesteck, Gläser zerspringen und Möbel bewegen sich wie von selbst. Und das ist erst der Anfang des Horrors. Der Film dürfte die meisten nach heutigen Sehgewohnheiten nicht mehr vom Hocker hauen, aber ich finde den Film wirklich äußerst wirkungsvoll und das ist für mich ein weiteres Indiz dafür, dass Steven Spielberg hier den Löwenanteil der Regie übernommen hat. Denn wenn man sich die Filmografie Spielbergs mal anschaut, dann wird man feststellen, dass die Angst immer ein äußerst präsentes Element in seinen Filmen ist und das funktioniert hier genauso gut wie in E.T., Der Weiße Hai oder Jurassic Park. Wer sich hier mal einen wirklich spektakulären und effektgeladenen Haunted House Film anschauen möchte, der vielleicht sogar der erste seiner Art war, macht hiermit wirklich nichts falsch. Ein gelungener Film, den man als Produkt seiner Zeit sehen sollte. Legendär sind da auch die Geschichten, dass auch auf der Produktion selbst ein Fluch gelegen haben soll. So kamen gleich mehrere Schauspieler, die hier zu sehen waren, durch tragische Umstände ums Leben. Die jüngste davon die gerade mal 12-jährige Heather O'Rourke. Alle zig Jahre erscheinen mal Filme, die in jeglicher Hinsicht größer als sie selbst werden und die Film- und Popkulturgeschichte schreiben und sogar ganze Genres aus der Taufe heben. Und einer dieser Filme ist der 1973 erschienene Exorzist von William Friedkin. Dieser Film ist wie auch Poltergeist eher nicht auf heutige Sehgewohnheiten zugeschnitten, doch für mich ist das einer der gruseligsten Filme aller Zeiten. Und das liegt hauptsächlich daran, dass sich Friedkin hier einiger der größten Urängste der Menschheit bedient. Denn die Angst vor Besessenheit, Kontrollverlusten und psychischem Verfall, die schlummert einfach in jedem von uns. Friedkin verpackt das geschickt in die Geschichte eines jungen Mädchens, das vom Teufel besessen zu sein scheint. Das äußert sich erst durch sich immer weiter steigernde Schimpftiraden des eigentlich wohlerzogenen Mädchens und gipfelt schließlich in dämonischen Brüllattacken, körperlichen Verrenkungen und einer Menge Schleim. Das mag jetzt nicht weiter wild klingen, aber als der Film 1973 in die Kinos kam, galt das alles als hochgradig verwerflich. Gerade in den USA, einem tief religiösen Land, löste der Film mit seinen unchristlichen Bildern und Wörtern wie Fotze, die aus dem Mund eines 12-jährigen Mädchens fielen, regelrechte Blasphemiedebatten aus. Und auch im Kino sollen reihenweise Menschen in Ohnmacht gefallen sein, gekotzt haben oder den Kinosaal empört frühzeitig verlassen haben. Das alles hat dem Film aber ganz kräftig in die Karten gespielt, denn natürlich standen Menschen in den USA stundenlang wortwörtlich einmal um den kompletten Block herum Schlange, um Karten für den Film zu ergattern, was den Film zu einem der ersten Blockbuster der Kinogeschichte werden ließ. Zudem hat der Film das Genre des Exorzismusfilms sowohl aus der Taufe gehoben als auch durchgespielt. Denn seit jeher zeigen Exorzismusfilme immer das Gleiche. Kinder, die plötzlich fluchen und ihre Köpfe um 360 Grad drehen, Schleim spucken, plötzlich Fremdsprachen beherrschen und Kreuze, die sich auf den Kopf stellen. Aber kein einziger Film hat es auch nur annähernd so gut gemacht wie dieses Original. Unbedingt anschauen. Apropos nicht annähernd so gut gemacht, kommen wir doch mal zu den Filmen, die ihr getrost links liegen lassen könnt. Dafür muss ich ein wenig ausholen, denn 2022 ist etwas Interessantes passiert. In den USA endete das Copyright für den Roman, auf dem Disneys Winnie Pooh basierte. In den USA endet ein Copyright nämlich 95 Jahre nach der Erstveröffentlichung eines Werks. Das heißt, dass Winnie Pooh und alle anderen Charaktere der Geschichte plötzlich Open Source waren, der Allgemeinheit also zur Verfügung standen. Und wo heutzutage ein Stoff gratis verfügbar ist, da dauert es auch nicht lange, bis jemand auftaucht, um Schindluder damit zu treiben. In diesem Fall ist der Unhold ein Brite namens Rhys Frake Waterfield, der seine ganz eigene Vision von Winnie Pooh unter dem Titel Winnie the Pooh Blood and Honey auf den Filmmarkt geworfen hat. Im Film lernen wir in einem gezeichneten Vorspann, dass Christopher Robin den 100 Morgenwald eines Tages verließ, um zum College zu gehen und sich die Tiere danach im Stich gelassen fühlten, denn aus welchem Grund auch immer sind die Tiere eigentlich gar nicht in der Lage, sich selbst zu ernähren und als sie so zu verhungern drohen, verfallen sie in Kannibalismus und nur Pooh und Ferkel bleiben übrig und schwören nun üble Rache an Christopher Robin, sollte dieser jemals wieder den 100 Morgenwald betreten. Das tut er dann natürlich auch 5 Jahre später mit seiner Verlobten und natürlich wird diese direkt von Ferkel und Pooh getötet und Christopher Robin wird gefangen genommen. Da der Film aber nicht nach 10 Minuten enden kann, werden sich noch weitere 20-somethings in den Wald verirren, die mit den Geschehnissen eigentlich gar nichts zu tun haben, aber eben als Opfer in diesem Slasher-Film gebraucht werden. Die Handlung ist echt öde und der Film meandert sehr, sehr langweilig vor sich her. Irgendwann kam es mir so vor, als säße ich schon 2 Stunden dort und da hatte ich gerade einmal die Hälfte der 84 Minuten geschafft. Die Schauspieler sind total mies und damit meine ich im Grunde auf Pornoniveau. Die Kills sind lame, was daran liegt, dass das Budget schmalbrüstige $100.000 betragen hat. Die Masken von Pooh und Ferkel sehen echt kacke aus und das Allerschlimmste ist, dass das hier nichts mit Winnie Pooh zu tun hat. Ja, die Charaktere tragen die Namen wie in den Büchern und ja, die Killer tragen Masken, wenn auch echt schlechte, die wie Pooh und Ferkel aussehen sollen. Aber darüber hinaus hat das alles nichts mit Winnie Pooh zu tun. Es wird nichts mit der IP angefangen. Der Film macht sich nicht über dieses lustig, der Film tut gar nichts damit und bei allem nimmt sich der Film auch noch erstaunlich ernst. Aber das dürfte eher daran liegen, dass der Regisseur weder ein Gespür für Storytelling noch für Humor und schon gar nicht für guten Horror hat. Die Geschichte ist Arsch, der Horror ist Arsch, die Kameraarbeit ist Arsch und hier funktioniert einfach gar nichts. Der einzige Punkt, vor dem der Film unterhaltsam sein kann, ist der Punkt, unter dem auch Tommy Wiseaus The Room unterhaltsam ist. Es ist einfach so schlecht, dass man nur noch darüber lachen kann. Also wirklich, spart euch die Zeit und schaut euch unbedingt was anderes an. Das Traurige wirklich ist, dass Frank Waterfield damit ja sogar Erfolg hatte. Bei 100.000 Dollar Budget hat die Nummer 7,7 Millionen Dollar eingenommen. Das 77-fache ihres Budgets. Da war natürlich klar, dass ein zweiter Teil kommen musste, der kam dann schon letztes Jahr. Und da auch der genauso viel eingespielt hat wie sein Vorgänger, möchte uns Frank Waterfield mittlerweile noch mehr Kindheitsfiguren kaputt machen, denn inzwischen existiert ein sogenanntes Twisted Childhood Universe, in dem uns als nächstes Pinocchio und Bambi kaputt gemacht werden, denn auch deren Geschichten fallen inzwischen nicht mehr unters Copyright. Gott steh uns bei. Ähnlich gruselig, ebenfalls auf den Spuren einer bekannten Marke, wandelt ein Film, der 2024 in die Kinos kam und es bei sämtlichen Kritikern in die Flop-Listen geschafft hat, nämlich The Crow. Dieser Film möchte ein Remake des fantastischen Films aus den 90ern sein, der es vor allem durch den tragischen Tod von Brandon Lee zu trauriger Berühmtheit gebracht hat. Beide Filme basieren auf dem Comicbuch The Crow und erzählen die Geschichte von Eric Draven und Shelley Webster. Was der Film aus den 90ern noch melancholisch und grungy rübergebracht hat, verkommt im Remake zu einem absolut peinlichen Cringe-Fest der allerübelsten Sorte. In dieser Version lernen sich Eric und Shelley in einer Reha-Klinik kennen, wo sie völlig peinliche und hölzern aufgesagte Dialoge miteinander führen. Und aus welchem Grund auch immer sollen wir dann glauben, dass sich die beiden schon nach ein paar Tagen für die Liebe ihres Lebens halten. Sie brechen dann gemeinsam aus und hängen in einer Wohnung ab, um zu vögeln und peinlichen Scheiß abzusondern wie: Wenn es dir schwerfällt, mich zu lieben, dann lieb mich noch mehr. Es ist, als würde man in einer Junkie-Emo-Version von Anakin und Padme in Star Wars Episode 2 gefangen sein. Als Shelley dann von ihrer Vergangenheit eingeholt wird und von einem Typ getötet wird, der mit ihr noch eine Rechnung offen hatte, wacht Eric Draven in einer Zwischenwelt auf und bekommt dann von einem Typen in ewig langem Expositionsgequatsche erzählt, dass er zurück ins Diesseits kehren kann, um Shelley zu rächen und so zu retten. Und von da an meandert der Film nur so vor sich hin und führt von einer Schwachsinnsequenz in die nächste. Bill Skarsgård als Eric Draven bzw. The Crow ist schon schmerzhaft schwachsinnig, aber FKA Twix als Shelley Webster ist derartig unterirdisch, dass man ihr wirklich ein Schauspielverbot erteilen sollte. Die sollte nie wieder ein Filmset betreten dürfen. Völlig unterirdisch und peinlich. Ich möchte diesen Film am liebsten gleich wieder vergessen. Bitte spart euch eure Lebenszeit, denn diese 2 Stunden werdet ihr nie wieder bekommen. Einfach sein lassen. Nein, Finger weg. Und auch der letzte Film für heute hat mich definitiv an Lebenszeit beraubt. Dabei stammt der Film von niemand geringerem als M. Night Shyamalan. Der hat früher mal wirklich starke Filme wie The Sixth Sense, Unbreakable und Science gemacht. Und dann kam der Absturz und seitdem kredenzt der Mann uns so Filme wie den ich mir jetzt antun musste, nämlich Old. Die Handlung ist super schnell zusammengefasst. Ein paar Leute machen Urlaub in einem Luxusresort und werden dann an einen Strand gelockt, von dem sie nicht mehr wegkommen. Und das ist nicht das einzig Schräge, was dort passiert, denn die Leute altern einfach unheimlich schnell. Und da wird ein Problem offensichtlich, das M. Night Shyamalan in letzter Zeit öfters hatte. Er hält sein Publikum einfach für völlig behämmert und hirnlos. Denn Old läuft 109 Minuten und davon versucht uns Shyamalan ungelogen 60 bis 70 Minuten lang ein Detektivspiel aufzuzwängen, das gar keins ist. Denn wir, das Publikum, haben das mit dem Altern der Figuren nach etwa 10 Minuten begriffen. Aber seine Figuren rennen eine Stunde an diesem Strand rum und fragen sich: Oh nein, was passiert hier nur mit uns? Das ging so weit, dass ich irgendwann förmlich den Fernseher angebrüllt habe: Meine Fresse, ihr altert einfach rapide, bitte begreift es doch endlich mal. Aber das schnallen die Figuren einfach nicht und am Ende drückt uns Shyamalan in seiner guten alten Manier dann einen Plottwist rein, der so dermaßen hanebüchen und bescheuert ist, dass ich wirklich Tränen lachen musste, weil das alles so unfassbar dämlich war. Also lasst es einfach bleiben. Glaubt mir, wenn ich euch sage, dass das hier wirklich absoluter Schrott ist, der von vorne bis hinten voll ist mit Plotholes, den bescheuerten Handlungselementen, den typisch lebensfernen Dialogen, die kein Mensch so jemals sagen würde und die es nur in einem M. Night Shyamalan-Film gibt, und einem Plot-Twist, der vielleicht der albernste jemals in einem Shyamalan-Film ist. So, das war meine Liste von 3 Empfehlungen und 3 Warnungen. Ich danke euch fürs Zuhören. Lasst Let's Talk About Horror auf jeden Fall ein Abo oder eine gute Bewertung da. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Gruseln und Filme schauen. Macht's gut. Ciao.